Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Conscious Gangster, dein Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Ich freue mich sehr, dass du da bist, neu oder auch nicht neu. Heute geht es auf jeden Fall um ein Q&A. Und zwar werde ich eure Fragen zum Thema Yoga beantworten. Ihr habt viele Fragen gestellt und ich wollte alle auf einmal beantworten, habe gemerkt, nach 30 Minuten kam ich gerade mit diesen Yoga-Fragen durch. Deswegen werden noch weitere Q&A-Podcast-Episoden folgen. Es wird auf jeden Fall noch ein Thema um meine Hormone gehen, da war auch super viel. Und dann noch etwas zu den anderen. Viel Spaß bei dieser Episode. Jetzt geht's erstmal hier um Frage Nummer 1. Ein paar Infos zu meiner Yoga-Ausbildung bzw. Tipps zu einer Ausbildung, die ich geben kann. Also ich habe 3 verschiedene gemacht. Ich finde das immer schwierig. Die erste war bei Green Yoga International auf Mallorca vor ungefähr 5 Jahren. 200 Stunden Vinyasa Multi-Teacher Training. Ich habe dazu einen Blogpost geschrieben. Das war super spannend. Das war die erste, die sie angeboten haben. Die haben sich verändert. Die sind mittlerweile recht anders, die Ausbildung, soweit ich weiß. Sehr viele Freundinnen von mir haben die mittlerweile auch gemacht oder auch FollowerInnen. Und waren aber auch alle sehr zufrieden soweit. Und das war eine, damals zumindest so, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt genau ist, eine Schule aus Indien, Green Yoga. Und die kam aus, glaube ich, Rishikesh. Und er ist nach Spanien, weil seine Frau, weil sie Spanierin ist. Und dann haben die diese Schale aufgemacht. Und das war echt eine tolle Ausbildung. Ich habe es sehr genossen. Ich habe super viel gelernt. Ich finde es super schön, wenn auch ein indischer Touch gerade bei der ersten Yoga-Ausbildung mit reinfließt. Weil das ja schon auch irgendwo so Mitbegründer sind. Und da ist sehr viel Wissen, altes Wissen mit herkommt. Und ich manchmal, ich liebe neues Wissen, aber ich bin auch sehr kritisch unterwegs. Und das finde ich einen wertvollen Tipp, den ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, dass du dich fragen musst, was möchtest du? Möchtest du dieses traditionelle, das Ursprungs-Yoga oder eher diesen Yoga-Trend lernen? Also für mich macht das Sinn, da auch wirklich dieses traditionelle zu lernen. Ich möchte nicht diese ganzen Hypes, diese ganzen Trends machen. Gerade mit Pranayama, ich liebe wirklich das alte, traditionelle und habe schon so viele neue Sachen ausprobiert, Techniken, Breathwork, Psychedelic Breathing und so. Und habe jetzt auch nochmal mit einem richtig tollen Pranayama-Lehrer aus Indien gesprochen, der weiß alles. Wirklich, ich hatte noch nie ein Gespräch mit einem Pranayama-Lehrer, der so viel Wissen hatte. Und er hat mir auch abgeraten von diesen ganzen neuen Sachen. Weil er teilweise gesagt hat, das ist so ein bisschen wie so ein Doping-Ding. Man will immer mehr. Das ist wie Zucker. Ans Gehirn werden dann natürlich so ein paar Botenstoffe signalisiert oder kommuniziert und dann will das Gehirn mehr davon. Und es kann schon als eine Therapieform genutzt werden. Aber man sollte das wirklich in einem sehr ausgewählten Raum machen und nicht die ganze Zeit zu irgendwelchen Special Breathwork Sessions gehen, sondern eigentlich wirklich die gesündeste Atmung ist, ein- und auszuatmen und den Atem nur zu beobachten und zu schauen, man geht beim Bauch rein, man geht da raus. So, da ist auch bei vielen schon irgendwie so, dass es gar nicht stimmt. Da habe ich sehr resoniert mit und deswegen mache ich da auch gerade wirklich nicht mehr so viel. Fand das alles mal spannend, aber bin da jetzt ein bisschen zurückgetreten, weil es hat schon auch irgendwo einen Sinn, warum das alles so ist, wie es ist und damals so gelehrt wurde. Und jetzt kommen halt super viele neue Sachen, was auch oft einen Sinn haben kann, oft aber auch mit der Frage einhergeht, zumindest für mich, ist das Marketing? Ist das, man braucht wieder was Neues, man möchte damit Geld machen oder ist das jetzt wirklich super gut für einen, brauche ich das? Deswegen hier, Tipp, schau dir das an, schau, dass das irgendwie auch einen Ursprung hat, der traditionell ist und dann schau, wie du damit resonierst. Am besten natürlich, wenn du im Umfeld Leute hast, die auch schon eine Ausbildung gemacht haben und mit der zufrieden waren. Das finde ich halt auch am Anfang immer schwierig. Man braucht halt ein bisschen einen Vergleich. Nach der ersten Ausbildung kann ich nicht so viel sagen, weil ich hatte nur eine Ausbildung. So, dann hatte ich die zweite. Die war Advanced Ashtanga Hatha, auch von einer indischen Schule, Rishikesh Yoga. Die habe ich aber auf Bali gemacht. Da haben die das erste Mal das auf Bali angeboten. Und das war auch super, super traditionell. Nochmal ganz, ganz anders. Dazu habe ich auch einen Blogbeitrag geschrieben. Ich habe auch auf Instagram immer so ein paar Reels erstellt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich habe sogar auf YouTube ein Video dazu. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen, falls euch das interessiert. Da habe ich super viel zum Thema Anatomie nochmal gelernt. Ich meine, man vergisst das halt auch wieder, oder ich vergesse das dann halt auch wieder, wenn ich nicht jetzt die ganze Zeit unterrichte, regelmäßig unterrichte und mir das aber auch dann nicht regelmäßig anschaue, dann vergesse ich das wieder. Oder habe ich da einfach alles nochmal aufgefrischt, die Ashtanga-Sequenz das gelernt und ich muss sagen, ich liebe Ashtanga, das ist halt so kraftvoll und powerful, aber irgendwo auch super traditionell und das war ein bisschen, das war nicht dieses ganz, ganz typische Ashtanga, sondern es war mit Iyengar, also das heißt mit Tools. Weil wir sind einfach kein Lexikon. Also unser Körper entspricht nicht dem eines Lexikons. Und ich finde es super wertvoll, auch Hilfsmittel zu verwenden, um das Yoga gesünder zu machen. Weil Ashtanga ist schon anspruchsvoll und kann auch gefährlich sein. Also wenn man nicht den allerbesten Lehrer hat und ja, es ist halt Ashtanga für die, die es vielleicht nicht wissen, ist eine sehr strenge Abfolge und man macht eigentlich erst mit der ersten Asana weiter, beziehungsweise zweiten, wenn man die erste vervollständigt hat. Und wenn man dann irgendwann in der Serie nicht weiterkommt, dann macht man auch nicht weiter. Und wenn man aber eine Hüftdysplasie hat, wie zum Beispiel in meinem Fall oder so, und dann nicht weiterkommen wegen der Hüftdysplasie, dann würde ich auch nie weitermachen. Und das wurde halt so ein bisschen angepasst mittlerweile. Und das war auch bei meinem Training so. Ich habe super viel auch mit Hilfsmitteln arbeiten gelernt. Gurt, Kissen, alles Mögliche, wirklich alles Mögliche, verschiedene Muskeln anzusteuern. Und das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Einfach, das war wirklich komplett indisch, mit einem indischen Doktor, ayurvedisch. Ein ganz junger, also ganz jung, 25 Jahre alter Lehrer, der schon sein ganzes Leben lang Yoga macht, natürlich auch super heftige Posen hinlegt, aber darum geht es am Ende nicht. Aber irgendwo sieht man dann halt schon, je länger, je mehr Erfahrung man hat, je länger man praktiziert, desto heftigere Posen kann man halt auch machen. Also ich merke das ja auch bei mir. Und das spricht dann schon auch irgendwo dafür, so okay, die Person hat wirklich Erfahrung. Das war super schön, da habe ich auch wieder einiges gelernt. So, mein letztes, gerade eben 100 Stunden bei Kale and Cake Yoga aus München, Lisina Diepold. Das ist eine bekannte Freundin von mir, super lieb. Und das habe ich recht spontan entschieden, dass ich das mache, weil ich liebe Yoga-Teacher-Trainings und wollte nochmal eins machen und habe mit ihr geredet. Sie hat mir das gesagt, sie macht das und sie kann leider nicht dabei sein, weil sie ist schwanger. Dann bin ich aber trotzdem hin, habe mich angemeldet, weil alles gepasst hat, zeitlich und örtlich. Ich wollte halt auch mal nicht so weit weg müssen für ein Yoga-Teacher-Training. Ich liebe halt, wenn alles am Stück ist, wenn ich wirklich irgendwo vor Ort bin und das alles einmal komplett mich auf diese Sache fokussieren kann und auf einmal mache. Und nicht immer so mit Pausen und dann wieder raus und reingerissen werde, sondern wirklich dann bei dieser einen Sache bin. Und dann ist es aber oft so, dass die in Deutschland sind einfach unglaublich teuer. Und deswegen, wenn ihr was günstig Preiswertes wollt, dann macht es theoretisch eigentlich auch Sinn, nach Indien zu gehen. Muss man halt immer so ein bisschen überlegen, weil ja Indien ein sehr fremdes Land und es ist schon ein großer Schritt, dahin zu gehen. Ich habe nämlich da auch noch überlegt, meine Ashtanga Hatha Yoga Praxis nochmal auf 500 Stunden aufzustocken. Da bin ich aber noch am Überlegen. Genau, einfach weil es auch wieder so weit ist und wirklich im Land zu sein. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine ganz andere Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe und deswegen euch da jetzt auch nicht oder dir da nichts sagen kann und die eigentlich noch machen möchte. Ja, das bei Kale and Cake, das war Liquid Flow. Für mich auch was ganz anderes, weil es viel sanfter war. Also zu denen, die ich, sag ich mal, vor 5 Jahren, das fände ich jetzt, was ich da gemacht habe, fände ich jetzt wahrscheinlich auch sanft. Aber jetzt zum Vergleich zum Beispiel mit diesem Ashtanga Hatha. Ich habe super viel gelernt. Es war ganz anders als alles, was ich bisher gelernt habe. Das war auch sehr schön. Am Anfang war ich so ein bisschen, hä? Nee, kenne ich nicht. Muss ich auch mal über meinen Schatten springen und jetzt anscheinend habe ich alles falsch gelernt oder ja, jeder sagt halt was anderes und man muss am Ende schauen, was nehme ich jetzt von dem mit, weil ich glaube, jeder hat seine eigene Wahrheit, jeder hat irgendwo recht und da muss man einfach schauen, so was passt für mich jetzt. Das war eben super spannend, weil ich da auch noch mal viel mehr aus meinen tiefen Posen rausgegangen bin. Sprich, wenn ich jetzt tief in einer Pose Trikonasana zum Beispiel war, das Dreieck, dann hat mich der Lehrer da quasi nach oben rausgezogen und mir sogar einen Block gegeben. Und das war ich jetzt zum Beispiel nicht gewöhnt. Da muss ich auch mal denken, so, hä, ich brauche jetzt einen Block. Da muss ich echt über meinen eigenen Schatten springen und sagen, ich bin ja voll gedehnt, warum, ich brauche doch keinen Block. Aber es ging dann darum, dass die Wirbelsäule gerade sein muss. Dadurch war die Pose mit Block, war die für mich halt, ich habe gar nichts mehr gefühlt. Ich hätte quasi eine Stunde so in der Pose stehen bleiben können. Aber das ist halt auch ein anderer Ansatz. Und das fand ich super schön, da auch nochmal voll aus dem rauszugehen, was ich so bisher gelernt habe, dass es eben nicht irgendwas bringen muss. Es muss jetzt nicht unbedingt was gedehnt werden, sondern es kann auch einfach mal nur sein. Super spannend dann auch jetzt zum Beispiel einfach nur diese Pose Downward Dog. Wir haben ewig lang an diesem herabschauenden Hund gearbeitet und den halt auf jede Person spezifisch angepasst. Wir haben super viel Body Reading gemacht. Also das heißt, wir haben uns unsere Körper angeschaut und quasi an eine weiße Wand gestellt, geguckt, so, ja, wie ist das Becken, wie sind die Hüften, also ja, die Schultern im Vergleich zum Becken, wie stehen die Füße auf dem Boden, wie ist die Lotuslinie, also die Mittellinie, wie ist es von der Seite, steht der Kopf eher nach vorne oder nach hinten oder ist er mittig, ist das Becken nach vorne gebeugt oder nach hinten, tendiert man dazu, ein Hohlkreuz zu machen oder nicht? Ist man Hyperextender oder nicht? Haben uns ganz viel angeschaut und aufgrund von unserer eigenen Statur dann alle Yoga-Posen angepasst. Das dauert extrem lang. Dieses ganze Wissen kann ich niemals in einer Stunde irgendjemand mitgeben, weil das geht nur bei 1:1. Und es geht eigentlich nur, wenn ich erstmal diese ganze Grundarbeit mache und mir wirklich diese Person anschaue. Das ist dann mehr schon so Richtung Yoga-Therapie, was auch ein großer Teil dieser Ausbildung war. Wir haben super viel Yoga-Therapie gemacht, auch Yoga-Nidra, war die Susan dabei, der Simon war der Yoga-Lehrer. Ja, die Sophie war auch noch dabei, die war aber nicht so viel dabei, die war auch die Yoga-Lehrerin. Und da haben wir halt sehr viel zum Yoga, zur Yoga-Therapie gelernt. Es kam noch ein Osteopathe, haben wir noch was zum Thema Osteopathie gelernt. Und es war sehr spannend, es war also mehr so tänzerisch-meditatives Yoga. Es war auch zwischendurch anstrengend, aber es war einfach nochmal eine ganz andere Perspektive. Und ich finde, jeder muss da eben für sich schauen, so was möchte ich, was liegt mir am Ende irgendwie am besten, würde ich sagen, wenn du jetzt vor der Entscheidung stehst, du hast jetzt viel zur Auswahl, du kannst dich nicht entscheiden, dir alles genau durchlesen und anrufen und mit den Personen telefonieren und dann schauen, so hey, welcher Vibe passt mir am besten. Also das habe ich zum Beispiel auch gemacht bei meiner ersten. Ich habe die angerufen und mit denen gesprochen und wollte erstmal wissen, so ja, passt mir das. Das hier nochmal als Tipp. Wow. Wie lange machst du eigentlich schon Yoga? Das ist auch eine Frage, die kann ich fast gar nicht beantworten. Wobei doch, ich kann sie eigentlich beantworten. Ich mache noch gar nicht so lange Yoga für das, wie alt ich bin. Aber ich mache schon lange Yoga. Also ich bin jetzt 32, werde 33 und ich sage mal, ich habe so mit 22 angefangen. Ich habe dazu sogar eine Podcast-Episode aufgenommen, da könnt ihr gerne mal reinhören, meinen Weg zum Yoga oder meine Reise zum Yoga, meine erste spirituelle Erfahrung. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich zwei dazu aufgenommen habe oder ob das beides in einer ist. Auf jeden Fall habe ich darüber gesprochen in ein oder zwei Episoden. Ich sage es ja nochmal ganz kurz, ich wollte im Bauch, Beine, Po Kurs gehen, bin da hingegangen an einem Sonntag, fand das irgendwie ganz komisch, diesen Kurs, haben wir da immer so komische Abfolgen gemacht, irgendwie fand ich es anstrengend, aber irgendwie fand ich es super cool und dann war ich so danach, hey, das war ja sicherlich kein Bauch, Beine, Po, ich hatte wirklich gar keine Berührpunkte zu Yoga bisher gehabt und ja, dann habe ich ihn natürlich rausgefunden und ich so, hey, was war denn das jetzt für ein Kurs, der so, ja, das war Yoga, ich so, hä, krass, weil da steht doch Bauch, Beine, Po, aber ja, es wurde verändert, bla bla bla. Ich so, ja, voll cool. Und dann war ich da jeden Sonntag. Und es wurde nur einmal angeboten, damals im Fitnessstudio in Karlsruhe, in Venice Beach oder so hieß das. Der Yoga-Lehrer, der war richtig cool. Finde ich jetzt nicht unbedingt selbstverständlich für ein Fitnessstudio, aber er hat halt wirklich auch diesen spirituellen Part mitgebracht und uns mitgegeben. Und da war es aber für mich wirklich noch so mehr dieser körperliche Aspekt. Ich habe gemerkt, ach cool, was Neues. Es fordert mich heraus. Davon will ich mehr. Und dann bin ich immer zu jedem Kurs, den er hatte. Das war leider nur einmal in der Woche. Ja, und irgendwann war er nicht mehr da. Dann war es schade, weil dann gab es kein Yoga mehr für mich. Ja, aber dann könnt ihr gerne mal in meine andere Episode reinhören. Da spreche ich nochmal mehr darüber, wie es dann weiterging, wie ich dann tiefer ins Yoga eingetaucht bin, was für mich so die erste große, krasse, spirituelle Erfahrung war. Das war gigantisch. So, jetzt hier eine weitere Frage. Wie fühlst du dich persönlich nach dem Yoga? Ich liebe diese Frage. Wie fühle ich mich eigentlich danach? Es ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich fühle mich nicht jetzt mega jedes Mal extrem krass gut und oh mein Gott, ich habe Yoga gemacht und mir geht es besser, wenn es mir mal schlecht ging oder die Welt hat sich komplett verändert. Aber ich fühle mich nie schlechter nach Yoga und ich habe meistens mehr Energie nach Yoga als davor. Das ist auch nochmal sowas, was bei meinem letzten Yoga-Teacher-Training Liquid Flow ganz anders war. Er hat es als regeneratives Yoga bezeichnet. Das bedeutet, dass man nicht nur ein, wie man sonst meistens macht, eine Peak-Pose hat, sondern mehrere Wellen. Und die Yogastunde ist so wie Wellen aufgebaut. Also man macht alles Anstrengendes, wieder entspannt. Also öfters eine Kindsposition und öfters auch eine Peak-Pose. Und das ist schon heftig. Also man fühlt sich da richtig, man hat eigentlich nie weniger Energie nach einer Yogastunde. Ja, gerade bei diesem Liquid Flow als davor. Bei Ashtanga kann das schon passieren, würde ich sagen, dass man danach fertig ist. Aber durch diesen spirituellen oder diesen, ich mag, ja, viele mögen das Wort vielleicht gar nicht so, durch diese Verbindung zu sich selbst ist man trotzdem energiereicher danach als davor, weil man sich mit sich selbst beschäftigt und nochmal zu sich kommt und sich so centert. Und deswegen, so fühle ich mich halt auch immer nach dem Yoga. Ich bin einfach glücklich. Also ich bin schon eigentlich immer glücklicher als davor. Und manchmal halt mehr, manchmal weniger. Und ich fühle mich zen. Also wirklich in Ruhe, in Kraft mit mir. Mein Körper fühlt sich deutlich besser an, in der Regel. Außer ich mache jetzt was falsch oder höre mal nicht auf mich und überfordere mich. Das ist wichtig, das passiert mir, ist mir früher häufiger passiert. Mittlerweile kann ich das ganz gut, wenn ich merke so, hey, heute ist nicht der Tag dafür, dann mache ich das nicht. Weil man beim Yoga immer auch Optionen bekommt hier, Level 1, 2, 3, dann mache ich vielleicht Nummer 1 und gehe jetzt hier, schraube mein Ego zurück. Auch so ein Ding, was ich sehr stark aus meinem letzten Yoga-Teacher-Training für mich mitgenommen habe, ich mache Yoga nicht aus meinem Ego heraus, sondern ich höre auf mich. Ich möchte nicht dieses, ja, aber ich kann ja hier so tief in die Dehnung rein, warum soll ich es nicht machen, sondern ich mache es nicht, weil vielleicht brauche ich es jetzt auch gar nicht und vielleicht macht es auch einen Sinn, das anders zu machen. Und da mehr auf diese Verbindung zu gehen, also Ego loslassen, nochmal voll in meine Verbindung reingehen und die Intuition, weil die Intuition habe ich 300%, aber das Ego, das ich auch habe, 300% manchmal, also mir gegenüber selbst, nicht anderen gegenüber, sagt dann, na, aber du kannst das, Annalina, und mach's trotzdem. Aber vielleicht kann ich's, aber alles ist gar nicht gut für mich in dem Moment. Nur weil ich's kann, heißt es nicht, dass ich's muss oder auch gut für mich ist. So, das ist super wichtig. Und da höre ich mittlerweile, versuche ich zumindest, mehr auf meine Intuition. Was nicht bedeutet, dass ich mich niemals herausfordern soll und niemals tapas an meine Grenzen gehen soll, aber immer im Einklang mit mir selbst. Fühlt sich das jetzt gut an oder warum mache ich das eigentlich? Das ist was ganz, ganz Wichtiges. So eine Lektion, die ich für mich nochmal mitgenommen habe. Nächste Frage. Wie wichtig findest du tägliche Dehnung für dein Wohlbefinden? Also ich für mich persönlich finde es super wichtig. Ich dehne mich jeden Tag, sonst fühle ich mich nicht wohl. Ich mache das aber nicht so, dass ich mich jeden Tag unbedingt auf die Matte setze und dann richtig Yoga mache, sondern egal wo ich bin, ihr kennt das vielleicht, man sitzt irgendwo, man rollt den Kopf nach links und nach rechts. Man lässt ihn einfach nur mal ganz langsam kreisen. Also ich mache das jeden Tag und schaue, hey, zieht's irgendwo? Und wenn es da zieht, dann bleibe ich an dieser Stelle. Und ich verschränke halt zum Beispiel auch immer meine Hände hinter dem Rücken, ziehe die Faust von meinem Rücken weg, öffne meine Brust, meine Schultern, drehe mich dann von rechts nach links, rotiere so meine Wirbelsäule, beuge mich meistens noch nach vorne, gehe in die Vorwärtsbeuge mit meinen verschränkten Händen hinter dem Rücken, die Faust zieht dann Richtung Boden und das mache ich einfach immer, wenn ich mich danach fühle, egal wo ich bin. Ich habe einfach so, das war schon immer so, mein ganzes Leben habe ich mich irgendwo, wenn sich irgendwas so anfühlt, als ob ich es bewegen muss, dann bewege ich es einfach, egal wo ich bin. Das heißt, das ist so ein bisschen mehr meine Dehnung für mein Wohlbefinden. Und dann kann auch sein, dass ich einfach mal meine Arme in so eine Kaktusposition im Stehen mache und mich von rechts nach links drehe und dann knackt da so mein Rücken ein oder sowas. Und dann fühle ich mich einfach viel besser, weil ich fühle einfach, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt und dann mache ich was, dass es sich besser anfühlt. Das ist so meine tägliche Dehnung, die ich immer und überall mache. Schon seitdem ich wirklich klein bin, früher habe ich zum Beispiel immer, egal wo ich stand, mein Bein an die Seite herausgedreht und mein Fuß, meinen großen Zeh zur Stirn genommen. Also über die Seite quasi, ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt, meinen Fuß an meinen Kopf, an meine Stirn gebracht. Und dann hieß immer, Annelina, red dir Fuß wieder raus. Also es war einfach schon immer so mein Ding. Ich war schon immer so ein Hüpferle, Springerle und hab da mich halt immer gedreht und gewendet und kurze Bäume geschlagen, Rädchen gemacht, habe schon Überschläge gemacht und mich auch einfach mal Kopf überhängen lassen, um mich zu dehnen. Oder einfach an irgendwas dranhängen lassen, um die Schultern aus den Gelenken rauszuziehen. Also quasi an einem Baum gehängt oder an eine Reckstange. Wenn irgendwo was ist, das ist auch zum Beispiel früher, dann bin ich Bahn gefahren, dann habe ich mich dahin gehängt. Aber ich habe halt auch keine wirkliche Scham. Ich war auf der Waldorfschule. Es ist eigentlich ziemlich egal, was andere Menschen von mir halten. Wenn ich mich danach fühle, dann fühle ich mich danach. Und dann kann es auch mal sein, dass ich irgendwo einen Handschuh an jemanden mache. Das mache ich jetzt eher nicht so, weil dann schaut man schon ein bisschen mehr. Ich versuche schon irgendwie so ein bisschen dezent zu machen. Notfalls mache ich halt auch mal einen Handschuh an die Wand. So, aber ich finde, wenn man da jetzt nicht so ist, also so kleine Dehnungen kann man ja immer machen am Schreibtisch, egal wo, von rechts nach links drehen, hier die Hände an den Stuhl, die andere an den Schreibtisch und so nach hinten drehen, das ist ja kein Problem. Ich glaube, das ist auch nicht so auffällig. Finde ich so, super wichtig fürs eigene Wohlbefinden. Und dann zwischendurch halt wirklich so eine richtige Dehnungssession, wo auch dann der Kopf entspannt und man richtig runterkommt. Ich habe hier jetzt noch eine weitere Frage zum Thema Yoga und werde die auch noch beantworten. Die anderen überlappen sich so ein bisschen inhaltlich. Deswegen ist das jetzt die letzte Yoga-Frage, die ich beantworten werde. Und dann wird das hier doch jetzt eine Yoga-Episode, weil wir jetzt hier dann auch ungefähr am Ende bei 30 Minuten sind. Und deswegen finde ich, passt das ganz gut, das dann dabei bei diesem Thema zu belassen. Und zwar ist hier die Frage, mit welcher Yoga-Form können chronisch Kranke, in Klammer körperlich Kranke, gut beginnen? Das finde ich auch super, super wichtig, nochmal für BeginnerInnen zu sprechen, weil man muss eben nicht flexibel sein, man muss nicht gesund sein. Es hilft eben super, gerade wenn man irgendwie da auch Einschränkungen hat, genau dann ist Yoga noch viel effizienter, als wenn man jetzt eh schon quietschfidel ist. Also Yoga ist immer gut, ich bin Yoga-Lehrerin, ich meine, klar liebe ich, jeder liebt das, was er tut. Beziehungsweise, ja, was er selbst für sich praktiziert und davon begeistert ist und möchte am liebsten, dass es jeder macht, weil man selbst weiß, wie gut man sich damit fühlt. Aber ja, da ist natürlich auch so ein bisschen eine Wissenschaft dahinter. Und bei chronisch Kranken, da finde ich es super schwierig, was zu empfehlen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man da keinen YouTube-Yoga macht, weil YouTube-Yoga an sich eh schwierig ist. Wenn man hat keine Hilfeleistung. Niemand schaut sich deine Posen an. Niemand kann dir sagen, machst du das gerade richtig? Schadest du dir oder tust du dir Gutes? Meistens fühlt man es, aber es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass man immer irgendwas falsch praktiziert. Auch ich kenne das, weil es einfacher ist. Ich falle tiefer ins Trikonasana, weil es ist entspannt. Anders ist es auch entspannt, aber es ist beides gleich entspannt ungefähr. Und wenn ich noch tiefer gehe, dann habe ich eine Dehnung. Also ich mag dann, ja, und dann mag ich diese Dehnung, dann ist die cool für mich, aber vielleicht ist die auch gar nicht so gut. So, ne? Und dann im Yoga geht es immer um zwei Prinzipien, um diese Länge und Weite und Kraft. Also ich möchte Länge schaffen und Kraft aufbauen. Aber dieses Kraftaufbauen ist anstrengender, als einfach in die Dehnung reinzufallen. Und dann tendieren wir oft dazu, einfach in diese Dehnung reinzufallen. Deswegen ist es oft auch für Frauen einfacher als für Männer, weil wir sind so gedehnt, es strengt uns in diesem Moment nicht an. Manchmal macht es aber einfach Sinn, nicht in diese Dehnung reinzufallen, sondern mit Kraft zu arbeiten. Und das wissen wir vielleicht irgendwo, tun es aber trotzdem nicht. Und wenn wir dann Yoga praktizieren mit YouTube, dann werden wir in unserem Muster bleiben. Und auf lange Sicht kann es sein, dass wir so unserem Körper Schaden anstelle von Freude bereiten. Und deswegen würde ich sagen, wenn du noch gar keine Berührung mit Yoga hast, dann mach auf jeden Fall erstmal nur Anfänger-Yoga mit YouTube oder am besten geh erstmal eine Stunde. Weil ich finde, so ein bisschen Wissen macht schon Sinn zu haben, bevor man mit YouTube arbeitet. Ich habe auch hier einige Yoga-Videos auf YouTube und ich weiß, dass manche Menschen auch einfach keinen Zugang haben zu irgendeinem Studio. Und wenn man in der Stadt wohnt oder auf dem Dorf, ich meine, ich bin ja auch, also ich gehe da nirgends ins Yoga, weil es mir alles nicht passt. Weil ich es alles nicht gut finde, weil ich so kritisch unterwegs bin auch. Und dann ist dann halt einfach keine Gegebenheit da. Das heißt, da müsst ihr so vielleicht ein bisschen schauen. Aber ich jetzt nochmal, um zu dieser Frage zurückzukommen, empfehle auf jeden Fall, wenn man chronisch krank ist, 1:1 Yoga oder Gentle Yoga, sanftes Yoga. Yoga, wo nicht so schnell ist, wo man merkt, tut mir diese Pose gerade gut oder nicht. Wenn wir jetzt ins Vinyasa-Yoga gehen, das wäre diese Form, die ich zum Beispiel gar nicht empfehlen würde, da rutscht man von einer Asana in die nächste. Und wir haben keine Zeit zu fühlen. Fühlt sich das gut an? Ist das jetzt gut für mich? Ich liebe diese Form von Yoga, aber ich praktiziere schon super lange Yoga und ich habe keine Probleme. Wenn ich Probleme habe, dann würde ich das nicht empfehlen. Dann würde ich empfehlen Yin-Yoga, Restorative-Yoga, vielleicht Hatha-Yoga, Gentle-Yoga. Irgendwie, da gibt es ja 1 Million Begriffe. Am besten 101-Yoga, wo eine erfahrene Yogalehrerin, Yogalehrer dir sagt, was wirklich gut für deinen Körperbau ist und für deine Herausforderung, Krankheit. Das finde ich allgemein, macht das eh immer Sinn. Einmal auch für alle, die noch nie in einer Anfängerklasse waren, mal in eine Anfängerklasse zu gehen oder eine 1-zu-1-Session zu machen, um dieses Wissen zu haben, das man sonst irgendwie vielleicht nicht hat. Also ich war zum Beispiel, bin halt in die Chivamutke Open Klasse gegangen, war super lange da, habe halt am Anfang dachte ich, Chivamutke ist somit meine Lieblingsform von Yoga. Chivamutke Open ist bestimmt, ist ja für jeden. Dann irgendwann habe ich herausgefunden, das ist gar nicht die für jeden, das ist die fortgeschrittene. Ich so, oh krass. Dann aber, ich war ja auch fortgeschritten, bin ich da drin geblieben. Bin ich aber irgendwann mal in die Chivamutke irgendwas gegangen, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. War dann auf jeden Fall für Anfänger, habe ich dann gemerkt, als ich drinnen war. Und fand's extrem gut, weil ich dann nochmal so viele Tipps bekommen habe, die mir irgendwie auch gar nicht klar waren. Ich als Yogalehrerin auch schon wieder vergessen habe oder auch vielleicht anders gelernt hatte und nicht fürs Chivamutti gelernt hatte, sondern eher für Vinyasa. Und das hat mir so gut getan und ich würde auch das jetzt nochmal machen, mal irgendwann wieder in eine Anfängerklasse gehen, vor allem wenn es eine andere Form von Yoga ist, weil wir einfach nochmal mehr einen Schritt zurückgehen können, um dann weitergehen zu können. Und ich finde das super wichtig, so dieses, ich gehe nicht wirklich zurück, sondern ich gehe weiter. Aber manchmal macht es halt Step back first, before you step forward again Sinn. Also das kann ich wirklich nochmal so als Tipp mitgehen. Ja, damit bin ich jetzt am Ende meiner Yoga-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr was gelernt habt, schreibt mir gerne. Wenn euch was gefehlt hat, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Teilt die Episode gerne, teilt sie mit Freunden oder auch, wenn ihr sie gehört habt, mit mir auf Instagram, könnt ihr mich markieren. Freue ich mich sehr, kann ich sie reposten und vielleicht kann die Episode dann auch jemand anderem helfen. Und so kann ich natürlich auch mehr von solchen Episoden aufnehmen. Ja, dann freue ich mich sehr, dass du dabei warst. Habt euch lieb, habt dich lieb, umarm dich und wir hören uns bei einer nächsten Episode. Bye, bye!